Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Europa-Lava, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, machen wir heute weiter mit der Gruselserie und kommen zum dritten und letzten Teil unserer Besprechung der besagten Serie und beginnen mit Folge 13, dem Monster auf der blutigen Spur. Einer Folge, die noch auf Vinyl erschienen ist. Und dann gebe ich doch gleich auch mal direkt ab an meine beiden Mitpodcaster, Carsten und Markus.
Hallo.
Ja, hi.
Wer von euch möchte was dazu sagen, wie Peter Buchholz sich als Monster schlägt?
Ich steige mal ein, wenn das okay ist, Carsten.
Mach mal.
Ja. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass für mich immer so ein bisschen galt, dass die grünen Folgen für mich eher die schwächeren sind. Und ich muss auch sagen, dass mir so das Monster aber auf der blutigen Spur nicht jetzt wirklich gut gefällt, ich es aber vertretbar finde. Was ich wirklich ganz angenehm finde, ist, dass Francis hier so eine alte Sage aufgreift von dem Salaün, dem Verrückten aus dem Wald, diesen Beinamen hatte er wohl, der erst Bettler, dann Heiliger war. Und das, was ja auch im Hörspiel vorkommt, dass nach seinem Tod eine Lilie aus seinem Grab und gewachsen ist und man dann feststellte, dass die aus dem Mund wuchs. Also das finde ich so, das ist absolut ein Punkt für die Habenseite, dass Francis so hier so eine Sage bemüht, wie immer ja unsere Theorie, dass er da wahrscheinlich Urlaub in der Bretagne gemacht hat und dann gesagt hat, Mensch, das bringen wir mal unter. Nicht? Ich finde aber ansonsten, dass die Geschichte sehr vor sich hin plätschert. So. Also mir war als Kind schon irgendwie klar, dass dem Martin nichts passieren wird. Dass der natürlich der Gute ist, der das Monster versteht und so weiter. Und das ist ja sozusagen, damit spielt ja eigentlich das Hörspiel, dass immer die Gefahr besteht, dass Martin was passiert. Und das ist so wie im Traum. Im Traum stirbt der Träumer nicht und in Kinderhörspielen sterben Kinder nicht. Insofern war mir immer klar, dass die Gefahr nicht wirklich sehr groß ist. Das hat für mich so ein bisschen den Horror rausgenommen. Und für mich war immer so dieses, und dann gehen sie da am Strand entlang und dann kommt dies und so. Also es war so ein bisschen, ja. Der Schluss kommt natürlich überraschend, dass auf einmal Salaün dann tatsächlich stirbt und eben nicht gesundet aus diesem Wasser aus der Quelle. Aber war für mich so ein bisschen, die Handlung war für mich ein bisschen schwach, muss ich sagen. So. Nicht schlecht, aber schwach. Und bei dir, Carsten?
Ja, ich kenne das Hörspiel auch quasi seit dem Erscheinen und muss sagen, dass mir das, ich muss sagen, nicht besonders gut gefällt, aber ich habe es gemocht schon immer. Unter anderem aus dem Grund, weil hier ja eigentlich erstmals ein Kind die Hauptrolle spielt, dieser Martin, gesprochen von Sascha Dräger. Das war in der Reihe ja, glaube ich, vorher überhaupt nicht vorgekommen. Ja, und weil man diese Geschichte nicht kennt oder kannte, ist es eben sehr unvorhersehbar. Ne? Also man kennt ja diese Dracula-Geschichten, Werwolf-Geschichten, Monster-Geschichten, Frankenstein, das ist alles irgendwie bekannt. Und das war mal so ein Thema oder eine Handlung, die man überhaupt nicht kannte. Und entsprechend neu und unvorhersehbar war das Ganze. Ja, es ist vielleicht nicht besonders spannend, aber es sind so Aspekte mit dem Überfall der Möwen, der Mücken und diesen übernatürlichen Kräften von Salaün, was das Ganze dann so ein bisschen, ja, aufpeppt. Ich muss sagen, das Ende hat mir auch noch nie gefallen, denn man erwartet, wie du sagst, Markus, ja irgendwie ja eine Heilung des Salaün oder irgendwas Besonderes, aber er stirbt einfach. Also er legt sich hin und stirbt. Also er ist quasi erlöst irgendwo, ne? Durch dieses Weihwasser oder Taufbeckenwasser, nicht? Wie auch immer. Was ich viel später erst erkannt habe, ist irgendwo, dass Martin, der ja in Salaün dann einen Menschen erkennt und kein Monster, dass das so ein bisschen an den Film Der Elefantenmensch erinnert. Also nicht dieses, also er ist eben kein böses Monster, sondern irgendwo doch ein Mensch, der nur verändert ist, also Mutant. Und das erinnert an diesen Film oder lehnt sich ein bisschen daran an. Ja, was kann man noch dazu sagen? Es gibt ein paar logische Brüche und zwar, als Martin und diese beiden anderen Jungen Salaün dann in der Höhle oder vor der Höhle erstmals sehen, in der ersten wichtigen Szene, da ruft ja Salaün, wer ist da, wer ist da? Und Martin sagt dann auch irgendwie, er ist kein Monster, er ist ein Mensch, aber das könnte theoretisch Salahün gar nicht zuordnen oder ihm zuordnen. Also wer das jetzt von den dreien gesagt hat,
Ach
weil
so,
er die ja noch
okay,
gar
ja.
nicht gesehen hat. Aber das sind so kleine Details, sage ich mal, die man übersehen kann.
Was ich viel schlimmer finde, wo du gerade die drei Jungs ansprichst, im Grunde muss man sagen, da werfen nämlich die Funkfüchse schon ihre bedrohlichen Schatten voraus. Sascha Dräger, Marek Harloff, Michael Deffert, die Haschespande wird entlarvt, oder wie heißt der 11. Teil, das mit dem roten Blitz.
Ja.
Ich glaube, der Michael Deffert war, das muss so eine seiner Premieren gewesen sein. Der war ja auch bei den fünf Freunden in der Zeit dabei. Da war er der Sohn, der irgendwie sagt, so wollt ihr nicht alle zu uns kommen, wir wollen heute Nachmittag Fernsehen oder sowas. Und insofern war das jetzt vielleicht nicht das Debüt, aber eins seiner Debüts da, ja. Holger, wie geht's dir denn mit der Folge?
Ach, das ist total, das ist eine eigene Anekdote eigentlich, weil jetzt spricht das wirklich 10, 9, 11-jährige ich aus mir. Wir hatten früher das Hörspiel nicht. Ich sah den Titel. Ich habe diesen Klappentext irgendwo gelesen gehabt. Ich weiß nicht, ob der in einem Europakalender oder sowas gestanden hatte. Oder vielleicht hatte ich über die Hülle irgendwo gesehen. Aber dieses Cover mit dem Motiv, dem Titel und diesem Klappentext. Ich lese nur die letzten beiden Sätze mal eben vor. Schrecken und Tod verbreitend hinterlässt es eine blutige Spur. Und dann kommt, kann der Mut eines 14-Jährigen, bla bla. Aber auch davor, doch eines Tages bricht Salahü die Fesseln und macht sich auf den Weg. Ich hatte apokalyptische Ängste vor diesem Hörspiel, weil ich einfach dachte, das Vieh auf dem Cover? Wow, das muss aber harter Stoff sein. Und den suchte ich ja damals gerade schon halt leider, oder warum auch immer, wie auch immer, zu früh mit John Sinclair in Kontakt gekommen, damals schon, ja noch als Grundschüler bei mir. Und versprach mir einfach viel zu viel davon. Ich habe das dann nie als Kind gehabt und erst im Studium irgendwann mal auf dem Flohmarkt entdeckt oder sowas oder mitgenommen. Und deswegen, die Erwartungshaltung konnte es gar nicht mehr kriegen. Das ist so ein bisschen unfair fast. Denn wenn man jetzt mal ehrlich ist, da spricht jetzt wieder vielleicht der eher Erwachsene aus mir, dass das Vieh, das Wesen, das Monster auf dem Cover, das hätte theoretisch mindestens Gottfried Kramer, idealerweise Rudolf Fenner sprechen müssen.
Ja,
Also, und
Rudolf
nicht.
Fenner war schon tot, aber okay.
Ja, ich weiß, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Ne? Da hätte ja ein Orkan an Männerstimme reingemusst. Also mindestens
Gerda Fiedler.
ein schlecht gelaunter Benno Sterzenbach oder wer auch immer so den Laden einreißen kann bei Europa akustisch. Das fand ich da halt gar nicht wieder, sondern auf einmal wurde mir quasi ja ein Märchen, eine Sage erzählt, in Anführungszeichen. Und dafür fand ich dann, wie gesagt, jetzt ne, aus der Sicht des Erwachsenen gesprochen, als Kind habe ich das Hörspiel ja nur haben gewollt, wollte es haben, dass Peter Buchholz da einfach keine gute Besetzung für das Monster ist, wofür er gar nichts kann. Er versucht das irgendwie ganz gut zu machen, aber wenn man das Cover gesehen hat, erwartet man wirklich ein größeres Kaliber als eine gute Off-Stimme aus Spiegel TV.
Ja, wobei man einräumen muss, also wenn man sozusagen diesem Ansatz folgt, dass der Martin ja sagt, nein, nein, du bist ein Mensch, ist es im Grunde logisch recht konsequent, eben nicht Gerlach Fiedler oder Gottfried Kramer zu nehmen, sondern eine relativ normale Stimme. Ich fand, also das mit dem Buchholz, der hat mich als Stimme gar nicht so sehr gestört, sondern der ist nur unheimlich schlecht reingemixt da, nicht? Also der
Gut,
antwortet ganz oft, bevor die Frage zu Ende ist, nicht? Also.
das ist ja eine gewisse Konstante, die wir so langsam in der Serie feststellen. Ich finde aber, der Peter Buchholz hat das ziemlich gut gemacht und
Ja.
Also er gibt dem Ganzen ja sowas Sympathisches auch. Also soll ja ein Mensch sein, auch wenn er den Jungen da irgendwie um
Ja.
3 Meter überragt, was dann wieder ein bisschen schwierig wird, sich vorzustellen. Aber er gibt dem Ganzen so eine menschliche Note und auch, dass es eben nicht das reine blutrünstige Monster ist, was jetzt eine blutige Spur nach sich zieht und einfach alles kurz und klein haut, sondern er hat ja sehr menschliche Züge, ne? Also er droht ja auch an, sozusagen Martins Eltern was anzutun, wenn Martin nicht folgt, ja, also er presst ihn irgendwo und ja, dann hat als Freunde so Möwen und Mücken und ja, irgendwo merkt man ja schon, es ist ja eben so ein Charakter dahinter und nicht einfach nur so ein hirnloses Viech. Ja, wie gesagt, eine schräge Handlung, aber ich gebe zu, das Cover ist ein bisschen abweichend. Wenn man die Folgen jetzt mal so wirklich in dieser Reihen, also in der korrekten Reihenfolge durchschaut, was ich nie so richtig gemacht habe, dann merke ich gerade erst, dass ja auch Folge 12 und 13 beide in der Bretagne spielen. Also stimmt, ne? Nach der Todesratte und eben diese Folge.
Und wir haben ja auch sprecherbesetzungsmäßig ein ganz, also das gleiche Team vor Ort, nicht? Also jetzt, wenn man an den Pakt mit dem Teufel denkt, Peter Buchholz, Renate Pichler, Rüdiger Schulzki, Henry Kielmann, okay, Günther Ungeheuer als Erzähler, also das war die Truppe vor Ort, wobei ich finde, das war eigentlich immer so ein, fand ich für ein Kind immer gut nachvollziehen, zu vollziehen, dass diese Konflikte mit den Eltern, die fand ich immer sehr gut dargestellt. Dieser ungeduldige Vater, der dann auch irgendwie einmal versucht, den Martin zu schlagen diese besorgte Mutter irgendwie. Aber das ist ja das Phänomen Renate Pichler, die war ja irgendwie immer gut. Nicht? Also, das muss man ja einfach sagen. Die ist, also mir geht es jedenfalls so. Ich habe keine Aufnahme im Ohr, wo man sagen kann, nee, Frau Pichler, das war leider nichts.
Das stimmt. Ja, also ich wollte noch eben darauf zurückkommen, was Carsten gesagt hat. Unter dem Aspekt habe ich das noch gar nicht gesehen, dass du sagtest, Peter Buchholz kann man auch als sehr gute Besetzung machen, weil klar, wenn man halt Rudolf Fenner oder Gottfried Kramer, wen auch immer, damals genommen hätte von diesen extrem markanten, tiefen Männerstimmen, das hätte dem Ganzen natürlich zwar mehr dem Cover mehr entgegengekommen, aber eigentlich nicht der Geschichte in ihrem Verlauf. Das
Weil er
stimmt
ja auch
natürlich.
auf der zweiten Seite gibt es ja ganz viele Szenen, wo man merkt, dass der Salah Ün irgendwie, als er rauskriegen will, wo jetzt diese Quelle ist und wo ist die denn? Und dann packt er den Jungen ja so, au, du tust mir weh und no, das wollte ich nicht und so. Also da brauchst, also da finde ich es logisch, da jetzt eben nicht so einen Fenner zu haben. Ne?
Ja, absolut. Wie gesagt, unter dem Aspekt hatte ich das noch gar nicht gesehen. Es war halt einfach bei mir, war es wirklich, als ich die hatte, war das war, glaube ich, die Lücke, die ich geschlossen habe mit der größten Erwartungshaltung oder Vorfreude. Und da hatte dann quasi kein Hörspiel mehr eine Chance. Also ich finde dieses Vieh auf dem Cover immer noch. Ich glaube auch, dass meine Eltern das nicht gut gefunden hätten, hätten sie das bei mir entdeckt als Cover früher in dem
Ja,
Alter.
man muss ja fairerweise auch dazu sagen, wir hatten es ja schon oft angerissen, dass die Cover ja mehr oder weniger da irgendwo einfach aus alten Comics oder Kinoplakaten so sozusagen dazu kombiniert wurden. Das fällt gleich beim nächsten Teil auch besonders auf. Da sind ja Elemente auf dem Cover, die überhaupt nicht im Hörspiel vorkommen. Ich weiß nicht, wollen wir den Weg zur nächsten Folge gehen oder wollen
Ach,
wir
das
hier
war so eine
bleiben?
geniale Überleitung, die
Ich
ich mir
wollte
nicht kaputt
gerade
machen muss.
sagen, also das
Ja,
reißen wir nicht mehr neu ein jetzt hier. Kommen wir
okay.
zu Folge 14, Carsten, was fällt dir da auf?
Ja, also wenn man das Cover betrachtet, was ja ganz interessant aussieht, dann fällt einem aber auf, dass im Hintergrund vor diesem Mond ein Schloss zu sehen ist und auch flatternde Vampire bzw. Fledermäuse. Und dieses Element kommt eben im Hörspiel nicht vor. Ob das jetzt ein Versehen war, ob man nicht so drauf geachtet hat, wie auch immer. Ja, also auf jeden Fall, da hakt es.
Um nochmal die Hörer abzuholen, wir sind jetzt bei Folge 14, die tödliche Begegnung mit dem Werwolf. Und das war vollkommen richtig, Carsten. So intensiv haben wir das Cover auch noch nicht angeguckt in den letzten weit über 40 Jahren. Das ist mir nicht aufgefallen bisher. Stimmt, da ist ein Schloss hinten drauf und irgendwelche Flugvampir, was auch immer, wie. Das gehört da eigentlich nicht wirklich zu. Aber kommen wir erstmal zu der Geschichte selber, denke ich nochmal eben. Oder gehen wir
Dann
einen
würde ich aber noch
weiter?
ganz kurz einhaken wollen, dann können wir vielleicht das Cover damit auch gut sein lassen. Ich finde das Cover toll, ich mag das sehr gern. Aber es ist für die LP, ist es künstlich verbreitert worden. Wenn man sich das ganz genau anguckt, also da, wo rechts und links die Krallen des Werwolfs sind, wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man, dass da so eine Art senkrechter Spiegelstrich sein könnte, der den Hintergrund durch eine seitenverkehrte Spiegelung verbreitert.
Richtig.
Meine Güte, okay.
Ja, nu, hallo, hier Podcast oder nicht, ne?
Ja,
Aber
nein.
ich will das gar nicht kaputt reden. Ich finde das Cover sehr schön, aber da merkt man, da haben die schon so ein bisschen, was haben wir denn da? Hey, hier ist ein Werwolf drauf. Ja, nee, wir Folge 14, so.
Ja, und wenn man es ganz genau nimmt, hat ja der Werwolf auch Männerkleidung an. Und das passt ja am Ende auch nicht zum Hörspiel.
Ja. Aber ich denke auch, kommen wir mal zum Inhalt. Also vielleicht kann ja auch
Okay.
Holger mal anfangen. Holger, wie geht's dir denn mit dem Hörspiel?
Super, ein ganz tolles Highlight, die ich auch spät erst entdeckt habe. Man merkt, mir waren nicht alle Folgen als Kind zugänglich, aber die mich wirklich begeistert hat. Also auch wegen der ja, ungewohnten Sichtweise. Denn hier wird, und das wird man jetzt sicherlich nicht spoilern, wenn wir das dem Hörer des Podcasts sagen, hier wird quasi eine Geschichte, ja, nee, rückwärts erzählt wäre eigentlich falsch, aber es ist halt, es verläuft alles anders, als man denkt, sagen wir mal so, ohne jetzt zu intensiv zu spoilern. Und am Ende gibt es einen ganz neuen Bösewicht oder eine neue Täterin, wie auch immer man das jetzt umschreiben will. Aber es ist eine ganz tolle Geschichte, finde ich, die also einen ganz tollen Twist eigentlich drin hat, oder nee, Twist ist das falsche Wort, aber ich denke, Katharina Brauren und Gisela Trowe muss man hier gesondert erwähnen. Die beiden alten Tanten, Damen, Omas, die zu Besuch sind am Haupthandlungsort und die das ganze Hörspiel auf ein anderes Level heben. Und ich finde es lustig, weil die Texte, die die beiden haben, sind extrem gut und witzig. Und gleichzeitig sind die von den beiden auch ganz toll gespielt. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte das mit zwei Jüngeren gemacht, die nicht auf dem Level spielen, ob das so rund und witzig geworden wäre und so außergewöhnlich, werden wir sicherlich nie erfahren. Aber es wird schon, die Qualität des Hörspiels hängt stark von den beiden und ihren Rollen ab, finde ich. Und ihr?
Absolut.
Also für mich ist das, ich bin immer vorsichtig zu sagen, das ist das Beste oder so, weil man manchmal auch so also Äpfel mit Birnen vergleicht. Also für mich ist das auf alle Fälle unter den Top 3 das Hörspiel. Es hat ja keine Vorlage, die mir bekannt ist irgendwie. Und ich finde, da spoilere ich jetzt mal eine der wenigen Geschichten, wo die Täterin erzählt, also wo das Monster erzählt. Das ist ja. Das ist schon, also finde ich, ein sehr, sehr guter Griff von Francis. Diese Einladung mit dem, kam ich ins Wohnzimmer, Herr Kommissar, und das hört ja so auf und man merkt, das ist das Tonband und so weiter. Und ich finde, dass das unheimlich gut gestrickt ist, dass sie in ihren Erzählertexten die Handlung vorantreibt, aber nie aufgelöst wird oder man nicht den Verdacht bekommt, dass sie nachher der Werwolf ist. Also ich habe mir das auch einmal notiert, an einer Stelle, als es darum geht, dass der Kommissar kommt, warnt vor diesem Monster und so. Und dann sagen ja eben Tante Hethi und die Mutter, und das ist Tante Martha? Tante Martha, glaube ich, ne? Also okay, eine von den beiden Alten sagte, nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen, wir bleiben hier im Haus. Und da sagt die Erzählerin dann, wie hätten Mutter und sie denn auch wissen können, dass gerade hier im Haus die größte Gefahr auf sie wartete. Finde ich so grandios, weil bis jetzt ja immer noch der Verdacht auf diesem Ehemann liegt, Wolfgang Dräger. Und man ja eigentlich denkt, dieser Satz bezieht sich auf Henry, den sie im Keller eingesperrt hat. Das stimmt ja aber gar nicht. Das bezieht sich ja darauf, dass sie ins Haus eindringen wird oder könnte oder wie auch immer. Nicht? Und da muss ich an der Stelle auch sagen, also ich liebe ja Elke Reißert über alles, auch in dieser Rolle. Und ich fand auch Elke Reißert war immer in den Rollen, wo sie bei Europa auftauchte, wirklich gut. Also sie ist ja bei TKKG, ist sie ja einmal die Mybo, diese tyrannisierte Lehrerin. Sie ist ja in der ersten Folge auch diese etwas überkandidelte Mutter Sauerlich irgendwie. Und ich finde sie auch bei Flash Gordon in der fünften Folge als Prinzessin Carmen richtig gut. Ich mag die Stimme sehr gern. Und was mir beim erneuten Hören dieser Folge aufgefallen ist, sie hat die ganze Zeit so ein Zögern, so einen Zweifel, so eine Bedrücktheit in der Stimme. Also einmal, als der Kommissar dann kommt, das ist ja Mewis, und dann sagt so la 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 und in den Vollmondnächten, und dann sagt sie so in den Vollmondnächten, weil sie genau weiß, wohin das gerade geht, finde ich sie als Sprecherin unheimlich gut. Das ist für mich also ein Riesen-Pluspunkt, dass sie das so toll abliefert. Und was ich so aus meiner Sicht noch sagen kann, ich finde, das ist ein Hörspiel, in dem sich der Humor und die Spannung nicht ins Gehege kommen. Da schätze ich immer auch so bei Krimis oder bei Horrorfilmen sehr, wenn, oder sagen wir Gruselfilm, sehr, wenn es teilweise komisch ist, aber trotzdem die Geschichte spannend bleibt und nicht kaputt geht dadurch. Also eine Folge jetzt innerhalb der Gruselserie, wo das für mich unheimlich gut klappt, ist Dracula trifft Frankenstein. So absurd die Geschichte ist, aber ich finde sie spannend, obwohl man diese völlig durchgeknallte Dr. Finistra da hat. Und ja auch Tom Forley, der irgendwie das ja auch alles nicht so richtig ernst nimmt. Ja, genau. Also, und er immer so, was, wo irgendwie sagt er so, Finistra, Gefahr von der Finistra da und so. Das ist ja, und trotzdem bleibt die Geschichte spannend. Und hier geht es mir genauso. Man kann sich natürlich jetzt fragen, warum, wenn sie doch weiß, dass sie der Werwolf ist, warum schließt sie ihn ein und nimmt in Kauf, dass alle anderen Nachbarn drumherum in Lebensgefahr sind, wie ja auch Mrs. McMillan oder wie sie heißt, die sich noch den Grill ausborgen will. Aranka Yenke, die hat ja wie drei Sätze und dann wird sie umgebracht. Also da fragt man sich schon so ein bisschen, was ist das für eine komische Lösung, den Mann einzusperren? Aber gut, das brauchst du natürlich für das Hörspiel.
Sie
Ansonsten
müsste sich ja
fand ich
danach eigentlich auch einsperren. Das wäre ja noch halbwegs stringent dann. Also.
das genau, aber gut, okay. Aber ich fand es also total, was du ja auch schon sagtest, unheimlich gut gelöst, dass nachher am Schluss wieder diese Geschichte kommt, als Mavis dann sagt, so, ich glaube, sie hat genau gewusst, dass ich das Band auch noch hören würde. Schaltet das ein und dann fängt das Hörspiel im Grunde wieder von vorne an. Fand ich habe zwar nie verstanden, warum, also was das jetzt genau bedeuten sollte, aber ich fand das immer richtig unheimlich. Das ist ein, von der ganzen Konstruktion her sticht dieses Hörspiel für mich extrem gut aus der ganzen Serie hervor.
Total, total. Also das
Ja.
ist was ganz anderes, die Idee, die da bei Francis entstand oder wie auch immer, das so zu, also so damit mit klassischen Stilelementen eigentlich zu spielen, aber so anders zu erzählen und aufzuziehen. Also, das ist schon, und auch neben Elke Reißat, ich finde, ne, kein Hörspiel der Gruselserie ohne schlechtesten Darsteller. Karl-Ulrich Mewes ist halt deutlich nicht dabei gewesen im Dialog. Das fällt da sehr auf. Aber immerhin ist es kein schlechtesten Monster.
Nee, das stimmt. Carsten, wie geht's dir denn mit, eigentlich mit dem Werwolf?
Ich finde, das ist eine ganz eigene Qualität und es hat insgesamt mehr so ja, ich sag mal so, das Feeling eines alten Radiohörspiels. Also im Grunde besteht die Handlung ja nur aus vier Personen, mehr oder weniger, die da auftreten und dann selten gleichzeitig. Und ich finde den Auftakt schon gut. Ich glaube, nach 1 Minute 20 gibt es den ersten Toten. Man denkt, mein Gott, was für ein reißerisches Hörspiel. Und dann geht das ja so ganz gemächlich in diese Ich-Erzähler-Perspektive über, also diese Vera. Und das ist ja so dokumentarisch gehalten. Das ist ja so sachlich erstmal alles dann wieder. Und ja, es ist spannend, natürlich. Man weiß nicht, wer der Werwolf ist. Man glaubt zunächst natürlich, es ist ihr Mann, lange Zeit. Und dann kommt eben dieses Element dieser zwei älteren Damen da rein, die untereinander witzig sind, die dann die Handlung im Grunde mit ihrer Neugierde vorantreiben, weil sie dann überall herumschnüffeln im Keller und überall in diesem Verlies. Ja, das ist, und dann dieser Gag mit dem Eimer, der dann immer umgetreten wird, ja, wo sich dann rausstellt, den hat eben Vera immer wieder oben an die Treppe gestellt, zur Abschreckung, damit eben niemand in den Keller geht. Also ich finde es super gemacht, vor allem, dass dann am Ende über das Tonband wieder die Schleife zum Anfang sozusagen genommen wird und dass da auch kein so richtiges Ende ist. Also eben auch keine, ja, man nennt das ja so Comic Relief, da am Ende lachen welche oder erzählen was Albernes, weil das Monster ist tot oder so. Das fängt wieder von vorne an. Das ist super gemacht. Also es ist ein ganz eigenes Hörspiel in der Reihe und eigentlich sehr ruhig, bis auf den Eimer, ne?
Ja, aber ich finde gerade, weil du das ansprichst mit dem Eimer. Und auch diese Pistole, die dann plötzlich weg ist, die Vera ja woanders hinlegt und sowas, das wird hier ja sogar erklärt. Also das ist zum Beispiel etwas, was mir in vielen Gruselfilmen immer so missfällt, dass da so Schreckelemente vorkommen, wo man immer denkt, ja, aber warum steht denn der Eimer jetzt wieder an der Treppe? Der war da, also das wird hier ja alles erklärt und macht auch Sinn. Ob das so wirklich jemanden abschreckt, wenn da immer wieder der Eimer an der Kellertreppe steht, ist ein anderes Thema. Aber es wird ja erklärt, warum er da immer wieder steht.
Ja, oder hier Heathie und Martha, wie die dann immer so rumflüstern und sich auch teilweise so unterstellen, du kannst dies nicht, du hast mehr Angst und dann immer so, Hilfe! Sehr, es ist herrlich, also es ist so ein
Ja,
Dreamteam irgendwie.
wenn Frau Trowe schreit, wird es auch manchmal, ich erinnere da an eine etwas spätere TKKG-Folge, die Stunde der schwarzen Maske. Das kann auch
Ja,
anstrengend werden.
ja. Das kann man
Aber
nicht zum Einschlafen hören, weil die alle verrückt macht da.
ja, man wird wieder nämlich wach dann, also, spätestens da. Aber in Summe sind wir uns, glaube ich, einig, ein absolutes Highlight der Serie.
Wolfgang Drägert in Trance, ja, kommt er so zu sich, kriegt eine Ohrfeige, das ist auch so realistisch gemacht. Ich finde es ist schon mehr als ein Kinderhörspiel natürlich irgendwo. Und wenn man genau hinhört, dann ist es so, dass wenn der Wolf sozusagen im Todeskampf ist oder so seinen letzten Atemzug tut, dann hört man leichten Hund hecheln. Da muss man mal genau hinhören, aber
Okay.
ich finde es echt gut. Ja, man muss hinhören, aber.
Ich hatte ja auch beim Hören immer so das Gefühl, dass einige Schreie von dem Henry im Keller, dass die gar nicht von Dräger sind, sondern von Kirchberger. Aber das ist nur so ein Gefühl. Das kann, also Dräger war nun wirklich guter. Natürlich kann der das durchgehend sein und das macht ja auch Sinn. Es sind zumindest keine Konservenschreie, wie man sie sonst manchmal hat. Aber es gab so, wenn er so ansetzte, so, das hörte sich für mich manchmal eher an wie Kirchberger, aber das ist nur so gefühlt, also, nicht?
Gehen wir doch eine Tür weiter und gucken mal in die letzte LP-Folge rein der Serie. Die Folge 15 war die Horror-Pop-Sounds. Für denjenigen, der die Folge nicht kennt, wieder erwartend keine Hörspielfolge in dem Sinne, sondern hier wurden die Songs, Lieder, Stücke aus dem Europa-Archiv der Serie, wie auch immer man es nennen möchte. Es wurde Musik von Carsten Bohn veröffentlicht. So. Das leider, um das gleich vorwegzunehmen, ich bin, wie ihr vielleicht noch als Hörer aus der Musikfolge von uns wisst, Riesenfan der Musik von Carsten Bohn, höre die auch völlig losgelöst gerne abseits des Hörspiels und fand die Platte leider immer so toll, ich fand, dass ich sie auf Vinyl hatte, nie toll, weil man sie nicht so genießen konnte, wegen der reingemischten Effekte und des Geschreis. Ja, das fand ich immer ein bisschen anstrengend. Die 29, die Musikfolge der drei Fragezeichen, habe ich da deutlich lieber gehört. Und ihr, hattet ihr sie?
Ja, beide natürlich. Also beide Musikfolgen, weil ich
Ja.
hatte damals schon den Drang, das alles immer vollständig zu haben.
Ach
Wobei
was.
die Grusel-Grusel-Serie hatte ich damals auf Kassette und die drei Fragezeichen auch. Das war dann schon die Zeit. Wobei, du hast es ja eben schon erwähnt, Holger, bei den drei Fragezeichen sind die Geräusche ja noch so unterlegt, das kann man auch so mithören, nicht? Also da kommen ja so, ich sag mal, so Alltags- oder Arbeitsgeräusche,
Die Säge vom Schrottplatz.
Säge vom Schrottplatz, Autogeräusche oder irgend sowas in der Art. Oder das berühmte Fragen, Fragen, ja, da kommen ja auch diese tollen Lieder. Hier ist es ja einfach so, dass da wirklich teilweise absurde Geräusche und wilde Schreie unterlegt sind. Ganz schlimm, ein ganz schlimmes Beispiel finde ich in Stück 3, das ist Ghost Rock. Da werden dann einfach so Art Sägegeräusche oder wie jemand auf der Seite kratzt, so unter die Musik gemischt. Und das geht einem dann so auf den Zünder. Das ist also der Minuspunkt, sage ich mal. Ich finde, bei Lied 1 und 2 auf Seite A, da ist das noch so erträglich. Und Stück 3, das ist wirklich der Untergang. Stück 4 eröffnet mit dem schreienden Wecker und Gelächter. Und ja, es gibt, glaube ich, auch zwei, drei Stücke, wo keine Geräusche untermischt sind. Aber wie gesagt, absolute Minderzahl. Ja, insgesamt sehr anstrengend zu hören.
Ja.
Ja, ich
Und
bin
du,
da sehr
Markus?
zwiegespalten. Also ich habe, wir hatten also damals immer schon so in der Schule, haben wir dann so Hörspiele aufgenommen, also nicht in der Schule, aber mit Klassenkameraden habe ich dann Hörspiele aufgenommen und hatte mir da deswegen auch das als Kassette gekauft und man konnte es kaum verwenden, weil eben immer diese Geräusche, diese Schreie und Geräusche da rein spielten. Und man merkt auch, wenn man das jetzt nochmal hört, da sind ja uralt Geräusche bei, die sind ja aus der Halverzeit. Also die haben das ganze Archiv geplündert. Und jetzt überlege ich gerade, ach ja, genau, da sind zum Beispiel in einem Stück, ich weiß nicht mehr welches ist, da gibt es immer so ein Gelächter. Das ist alles Gelächter, was im Spukhaus vorkommt in dem Hörspiel. Als die beiden Kinder da, Jens und Maren, irgendwie. Nicht? Wer heißt der Jens da? Maren und? Na, ist egal. Also als diese beiden Kinder da allein sind, da hören die aus dem Keller auch immer so Geräusche und so und auch Gelächter. Das ist zum Beispiel das, was hier damit
Ah
vorkommt.
ja.
Ich fand es auch immer drüber, muss ich sagen, weil man es auch nicht wirklich benutzen konnte. Und ich habe so ein bisschen, aber das ist eine sehr dünne Theorie, die würde ich jetzt also nicht wirklich verteidigen wollen. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass man das damals so unterlegt hat, damit niemand diese Stücke im Grunde kopieren und veröffentlichen kann, ohne großes Theater, dass man sich sozusagen durch diese, dass man das so eine Art akustischen Kopierschutz reinbaut. Also ich fand zum Beispiel das erste Stück, die mit diesem, dieses, was ja das Titelthema der Gruselserie bringt, mit diesem Schrei vorneweg, das ist ja aus der Todesratte genommen, Richard Laufen und Donata Höffer, so als Auftakt finde ich das wunderbar. Also da, beim ersten Stück würde ich noch sagen,
Ja.
tolle Idee. Aber nachher wird es einfach zu viel. Und man hatte ja auch versucht, den Stücken so Namen zu geben, so Ghost Rock und Gräfin Dracula und Marsch der Monster. Wahrscheinlich hat man damals wirklich versucht, den Kindern oder Jugendlichen oder wie auch immer sozusagen so ein bisschen dieses Stück so ein bisschen mehr zu verkaufen. So.
Es musste ja
Aber es.
irgendwie sich in die Reihe einfügen. Also das hat man über das Cover gemacht natürlich, aber die Musik selber ist ja nicht gruselig. Natürlich ist Stück 1 auf Seite A die Titelmusik aus der Gruselreihe, aber bis auf zwei Stücke, nämlich dieses und noch ein anderes, sind alle anderen auch bei den drei Fragezeichen gespielt worden.
Ja, natürlich.
Und
Ja,
dann
ja.
mussten sie hier künstlich sozusagen was Gruseliges einbauen, unterlegen, damit es eben irgendwo offiziell sozusagen Teil der Gruselreihe wird, nicht? Man hätte es auch wirklich ganz anders lösen können, indem man vielleicht zwischen den Stücken was einbaut, nicht? Also irgendwo so ein Geräusch oder sowas. Aber so ist es halt oft doch wirklich mehr als ein Ticken zu viel. Ich erinnere mich auch noch, es gibt ein Stück, ich glaube, das ist auf Seite 2 irgendwo, da ist dann immer nur so, da hört man, also es soll wohl so eine Art Kampf sein oder sowas. Und ich glaube immer wieder, wenn ich das höre, dass ich im Hintergrund auch Konrad Halver höre. Das haben die garantiert
Oha.
auch, ja, auch aus irgendeiner uralten Folge, wo möglicherweise ein Säbelkampf ist oder sowas, genommen. Und vielleicht, ich glaube, da geistert auch wieder Konrad Halver irgendwo herum. Wobei genauso gut vielleicht auch alles Einbildung, denke ich, das war auf Seite B Nummer 8, ich glaube, die Nacht des Werwolfs oder so,
Es
dass
gibt
ich
ja
da
einmal
immer,
Duell mit dem Vampir, vielleicht ist es das, was du meinst.
kann auch sein. Also ich habe ja auch bei einer Sache immer das Gefühl, als wenn Peter Pasetti da immer rumgrunzt irgendwo. Vielleicht ist es auch alles
Ja,
Einbildung, aber die haben ja auch die
das waren
Stimmen
ja.
da verzerrt und so, ne? Also das kann natürlich sein.
Ja, aber es waren halt eindeutig Konserven aus der Halverzeit. Da gab es
Ja.
ja auch immer dieses, kommt hier jetzt nicht vor, aber das kam manchmal noch vor, so ein Geschrei im Hintergrund, wo man so ein Gerumpel und so ein, ja, wie so Kämpfe hört und dann sagt einer so, ja, bin ich wieder da? Und dann ist so eine kleine
Ja.
Pause und dann ruft einer so, Sören!
Das berühmte Jabba-Dibi-Da, genau.
Ja, aber die wieder. Also es ist aber ja beim Cover, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, das haben sie ja, finde ich, eigentlich ganz gut gemacht. So alle Monster mal abgebildet. Und das ist ja, glaube ich, auch unter Fans auch kein Geheimnis. Da ist ja so eine Frau mit drauf, die nicht auf anderen Covers auftaucht.
Ja,
Die
links
sozusagen so
obere
als,
Mitte, links am Rand.
genau, die also unter der Monsterspinne zu sehen ist, neben Kapitän Hummung. Die man da einfach wahrscheinlich so als Lückenfüller reingeklebt hat. Oder es gibt noch eine Folge 19, von der wir alle nichts wissen. Das kann natürlich auch noch
Von
sein.
der man aber bereits 1981 wusste natürlich, dass sie
Ja,
ein Jahr später kommen würde.
auch eine sehr dünne Theorie. Nein, nein, also warum die da gelandet ist, keine Ahnung.
Ja. Ich finde es aber interessant. Offenbar war ja Heike Dine Körting oder wem auch immer da bei Miller bewusst, dass nicht nur bei den drei Fragezeichen die Musik, sondern das ist ja auch letztendlich hier Bohnenmusik für drei Fragezeichen und alles Mögliche, also keine exklusive Gruselmusik, dass die doch so populär war oder so gut ankam, dass man einzelne Folgen nur mit Musik herausbrachte. Nicht? Also ich fand auch damals die Bohnenmusik schon hervorragend. Das passte so dermaßen zu den drei Fragezeichen. Jetzt nicht unbedingt zur Gruselserie, aber offenbar war denen das bewusst, dass das irgendwie doch gezündet hat. Und sonst hätte man dieses Wagnis ja vielleicht nicht gemacht, einfach eine reine Musikfolge einzubauen. Wie auch immer, auf jeden Fall, ich war damals schon, und da war ich ja vielleicht 10, 11 oder so, der Meinung, man hätte eigentlich damals schon auch das eine oder andere Lied als Single rausbringen können. Die waren so geläufig, die Stücke. Und auch hier sind ja nur wenige ja, so ein bisschen finstere Stücke dabei, die jetzt künstlich mit Geräuschen als gruselig sozusagen ausgewiesen werden. Ansonsten ist das ja alles sehr gut hörbar.
Ich glaube aber, dass die, wenn ich das richtig erinnere, muss jetzt mal überlegen, woher ich hier auf die Idee komme, dass das wohl damals ziemliche Ladenhüter waren, also beide Folgen, und dass viele enttäuscht waren, weil da nur Musik drauf war. Und man erst heute eigentlich ja froh ist, dass man das überhaupt hat, also jetzt trotz der Geräusche, und ja heute Unsummen dafür bezahlt werden. Also ich habe bei einer relativ bekannten Online-Börse, war das, glaube ich, mit einer meiner teuersten Schallplatten vor ein paar Jahren, 150 € bezahlt. Und das ist, glaube ich, gemessen an dem, was man mittlerweile dahin blättern muss, war das doch ein relativ ziviler Preis,
Ja,
so,
da
ne?
kriegst du heute nicht mehr die ganze A-Seite für. Aber das ist wahrscheinlich genau der Grund, nicht? Also, dass diese Horror-Pop-Sounds sind wahrscheinlich schlechter angekommen als die Drei-Fragezeichen-Musikfolge, sodass sie heute sehr selten verfügbar ist. Und die Drei-Fragezeichen-Folge passt einfach besser mit der Musik, weil über diese Schrottplatzgeräusche und Ähnliches fühlt man sich so ein bisschen in diese Szenerie hineinversetzt, ne? Das ist also diese Umgebung. Das Haus von Onkel Titus und da der Schrottplatz und die Geräusche, das passt halt alles. Man ist in dieser Szenerie, während das ja hier einfach, man versucht da irgendwie mit Geräuschen Grusel zu erzeugen oder sie irgendwie zu füllen. Aber da hat man dann keine Szenen vor Auge. Das ist einfach, ja.
Naja, und man muss dazu sagen, bei der 29 von den drei Fragezeichen sind ja auch so Szenen eingebaut, wo denn dieses, darf ich mal unsere Karte zeigen und so,
Ja, genau.
wo das noch viel mehr Bezug hat. Hier kommen ja keine Dialoge aus den Hörspielen vor. Und ich denke auch mal so als Kind, heute so aus der Rückschau ist man froh, dass man das hat, aber damals als Kind, ich habe die auch nur gekauft, weil wir das für die Hörspiele benutzen wollten. Vielleicht hat man als Kind in dem Moment auch nicht so das Gefühl dafür, so.
Die drei Fragezeichen 29 habe ich oft gehört. Also genauso oft wie die anderen Folgen, weil
Okay.
man hat ja als Kind auch mit Playmobil gespielt und alles und die Hörspiele liefen ja oft, weil man sie ja in- und auswendig kannte, sowieso vielfach auch einfach nur im Hintergrund mit. Und wenn die Musik im Hintergrund lief, gerade drei Fragezeichen, dann kamen noch so ein paar Stimmen drin vor in der 29, dann war das genauso gut. Also ich habe mich daran nie gestört. Nur wie gesagt, beim
Okay,
Grusel
nö.
funktioniert das eben nicht, ne? Hier mit diesen Schreien. Die sind dann nicht so unterhaltsam.
Ja, also je nachdem, wie nun die Folge lief oder nicht, das lässt sich ja leider bei Miller immer ganz, ganz schwer auch nur sagen. Man hat ja nun aus rechtlichen Gründen oder warum auch immer in der Neuauflage der Gruselserie, die dann ja auch auf CD erschien, die Folge 15 ersetzt, also die Horror-Pop-Sounds mit dem, wie wir ja glauben, übersehenen Hörspiel Nessie. Und da wir das Hörspiel sehr schätzen, wollten wir das jetzt hier auch einbauen, sozusagen als Folge 15.2. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Holger, fang du doch einfach mal an.
Ja, liebend gerne, denn das ist für mich die vergessene Perle eigentlich. Ich weiß nicht warum. Dieses Hörspiel, was ja bereits als Einzelhörspiel, ich glaube 1977, Markus, ne?
Ja,
77? 77 erschienen war, warum man das nicht auch in die Hörspiel, in die Gruselserie mit eingebaut hat, nachträglich, wie man das mit Teil 1 und 2 und ja auch mit Teil 4 gemacht hat. Das ist für mich total. Wunderschönes Hörspiel einfach. Ganz, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte auch das nicht als Kind. Das hast du mir erst zugänglich gemacht, Markus, damals. Und war sehr begeistert davon. Hat mir großen Spaß gemacht, die erste Geschichte von Tom Fawley und Irene zu hören. Mag den Humor, der da drin steckt, mag die Sätze maßgeblich von Horst Frank, wie atme, Irene, atmen, frische Luft tut gut und sie kostet nichts. Das ist ganz groß. Es gibt auch ein, zwei Sachen, die ich nicht so gut finde, aber das schmälert nicht den Gesamteindruck. Ich liebe die Folge sehr. Und ihr? Hattet ihr sie denn überhaupt schon, bevor die Gruselserie da war, oder?
Ich hatte sie tatsächlich, ich würde mal sagen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als Einzelhörspiel.
Ach, cool.
Ich mochte sie auch mal. Ich fand sie am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie, also um im Bild zu bleiben, weil das mit dem Loch Ness alles so ein bisschen vor sich hin plätschert. Das ist ja kein wirkliches Actionhörspiel. Aber ich fand es eigentlich unheimlich schön erzählt. Was ich immer gern mochte in der Folge, war der Umstand, dass alle Beteiligten so einen ganz unterschiedlichen Blick auf dieses Monster haben. Tom glaubt gar nicht dran, Irene hat auf einmal Angst, die Forscher forschen, der Lord weiß, dass es da ist, fördert aber diese Legende. Und das fand ich toll, dass alle so ihren eigenen Umgang mit diesem Monster haben. Und das war ja damals auch das erste Abenteuer, wie du schon sagtest, mit Tom Forley und Irene Fox. Wenn man hört, wie die beiden miteinander reden, also auch als sie dann noch im Auto sind und so, und irgendwie donnert es und so, und dann sagt Irene so, der da oben Schimpf findet, solchen Lärmmasse oder so, dann sagt Tom, also Horst Frank ja so, der da oben hat es nötig. Also, das waren richtig, richtig schöne Dialoge, fand ich. Und das will ich jetzt nicht alles wieder hochkochen, aber das bringt mich auch dazu, dass eben zum Beispiel das Duell mit dem Vampir diesen Dialogen überhaupt nicht mehr gerecht wird, diesem Humor, diesem Geplänkel zwischen den, diesem ja, befreundeten Pärchen irgendwie. Und wie gesagt, ich fand es am Anfang ein bisschen schwer. Es fängt ohne Titelmelodie an, man ist im Auto. Ja, die musikalische Untermalung, die ist leider so ein bisschen im Stil der Zeit. Also, ich sag mal so, Anekdote am Rande, wer genau aufpasst, wird hören, als sie da im Auto sitzen und diese Panne haben, da läuft ja das Radio und da läuft im Hintergrund nicht das Original, sondern eine Coverversion, aber ein Lied von Jürgen Markus, Der Tingler singt für euch alle. Ja, gut, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber ansonsten, ich meine, das
Vor allem
muss
in
sie verrückt.
Schottland.
Und dann noch in Schottland, genau. Aber man muss sich wirklich mal vergegenwärtigen, wen die da alles vor Mikro hatten in dem Jahr. Das ist ja 1977, war also das letzte große Einzelhörspiel-Abenteuerjahr, bevor dann 78 diese Serienwelle mit Enid Blyton und Julie Campbell und so weiter einsetzte. Und man muss sich mal überlegen, also klar, Horst Frank, Brigitte Kolleker in den Hauptrollen braucht man nichts zu sagen. Dann Richard Laufen, Heinz Trixner als Ober mit zwei Sätzen, Volker Brandt, gut, ja, als Taucher, dann Rolf Mamero, der den Butler spielt. Ich meine, wen haben die da gehabt? Das ist unglaublich. Und das ist halt so die Zeit in diesem Jahr, da erschienen so, nur um eben mal so einen Eindruck zu verschaffen, Meuterei auf der Bounty, die 20.000 Meilen unter dem Meer, die Flusspiraten des Mississippi, Kapitän Hornblower, die geheimnisvolle Insel. Das war also eine derartige Starbesetzung. Also allein deswegen ist das schon ein Muss und umso bedauerlicherweise, also umso bedauerlicher, dass das damals keine Berücksichtigung in der Gruselserie fand.
Ja, absolut. Auch
Ja.
wenn man jetzt sagt, das ist vielleicht gar nicht wirklich gruselig in dem Sinne, das ist ja nun das Monster auf der blutigen Spur vielleicht auch nicht unbedingt. Ich fand, das hat einfach eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Das funktioniert für mich von vorn bis hinten. Find, wenn ich es heute höre, und ich habe es mir natürlich nochmal unter Kopfhörer angehört zur Vorbereitung, die Szene im Schloss bei dem Lord, die ist wahnsinnig komisch da rein montiert und zusammengeixt irgendwie. Das, wie die auf einmal dann wieder draußen stehen, weil sie rausgeschmissen worden sind und so. Das ist schon irgendwie arg rumpelig auf einmal für einen Moment. Fällt mir aber auch, glaube ich, nur als Erwachsener auf, der unter Kopfhörern jetzt so wirklich nochmal sehr intensiv zuhört. Als Kind hätte ich es, glaube ich, geliebt und hat 15 Jahre später auch noch geklappt.
Ganz am Anfang platzt ja dieser Reifen. Und dann muss ja Irene los und diesen Reifen suchen. Und dann ruft sie ja so dieses Hallo, lieber Ersatzreifen. Und dann kommt der Satz, sag mir, wo die liebe Irene dich finden kann. Und wenn man dann ein bisschen hochpitcht den Ton, dann hört man, wie Horst Frank ganz leise sagt, das hättest du nicht sagen müssen. Das macht an der Stelle, also vom eigentlichen Dialog hier überhaupt keinen Sinn. Vielleicht hat sie da improvisiert, keine Ahnung. Aber da ist so ein kleiner Satz drin, den man übersehen hat, glaube ich, ja. So einen Satz gibt es übrigens auch bei TKKG und zwar in dem Hörspiel Taschengeld für ein Gespenst. Das fängt damit an, das Hörspiel, dass da eben so ein Hund auf die Schienen gebunden wird, damit der Zug ihn überfährt und so weiter. Und dann bringen die den Hund zur Besitzerin zurück. Und irgendwie wird immer klarer, dass wohl der unheimliche Nachbar dieser Frau, den da auf die Schienen gebunden hat. Und dann sagt sie so, ja, das ist sowieso so ein eigenartiger Mensch und ich kann das jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, dafür habe ich das Hörspiel zu lange nicht gehört. Aber sie sagt dann irgendwie auch so, ja, und was weiß ich, das Haus ist so in Unordnung und er guckt immer so komisch und trägt immer dunkle Klamotten und er ist auch von seiner Frau geschieden. Also lauter so Attribute, die er innerhalb dieser TKKG-Serie klar, so also für Stefan Wolf immer schon so klar den Verbrecher charakterisierten. Und dann sagt nach dieser Beschreibung von der Frau, sagt Sascha Dräger so ganz leise, naja, dann muss das ja ein Verbrecher sein. Und
Ja, und
irgendeiner macht das so
lacht auch.
und
Genau.
lacht auch. Haben sie auch nicht rausgeschnitten. Das ist so eine ähnliche Stelle, ja.
So, jetzt bin ich mal dran.
Ja, jetzt bist du dran.
Ja, also ich kannte das Hörspiel seinerzeit nicht. Ich hatte es nicht. Ich finde die Atmosphäre toll, diese Atmosphäre am See, Regen, dann auch diese Nessie-Schreie, die dann auch so in die Weite hallen. Das ist ganz toll gemacht. Aber ausgerechnet die Auftaktszene finde ich zu lang und auch ein bisschen zu gestellt, die Dialoge. Also dieses im Auto sitzen, Panne, dann fällt ihm der Reifen auf den Fuß. Ich meine, wie ungeschickt kann man sein? Da kullert der noch in den See. Und dann haben die auch mal so Sprüche. Das ist zwar, man merkt zwar, Horst Frank, Brigitte Kolliker waren ja ein Paar und die können gut miteinander, aber manchmal ist es auch so ein bisschen fast zu viel. Hätte man vielleicht ein bisschen verkürzen können, die Szene, aber gut. Aber insgesamt ist das Hörspiel toll gemacht. Vor allen Dingen, weil man ja auch in diesem Zwiespalt ist, nicht? Gibt es Nessie, gibt es Nessie nicht? Weil die erste Sichtung entpuppt sich ja eben als falsch, weil es ja ein Taucher war. Und dann ist man ja auch als Hörer wieder im Zweifel, gibt es das Viech überhaupt? Und komisch finde ich dann aber auch, dass Brigitte Kolliker, also als Irene ist es dann ja, nicht? Nessie sichtet, auch vom Boot aus, aber sich dann wieder bequatschen lässt von ihrem Freund, dass es das doch gar nicht gibt. Also sie hat es ja gesehen. Also da wird es dann so ein bisschen schwammig, sage ich mal, oder unscharf. Aber insgesamt ist es ein tolles Hörspiel mit zugegebenermaßen wenig Musik, aber das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Die Atmosphäre trägt das Ganze. Und am Ende taucht Nessie dann ja sozusagen richtig auf und ganz offiziell. Und Tom Foley muss zugeben, Nessie gibt es.
Da muss man vielleicht auch erwähnen, ich finde das Cover von dem Hans Möller auch ganz toll, dass da man natürlich merkt, das ist so gezeichnet, ja, irgendwo ist da sicherlich ein Monster zu erkennen, aber es könnte vielleicht auch nur Wasser sein. Also die Zeichnung mag ich unheimlich gern. Und man muss vielleicht sagen, ich war ein paar Mal am Loch Ness. Wer da mal hinfahren will, es gibt eine Nordroute am Loch Ness entlang, die führt also durch ganz viele touristisch durchstrukturierte Orte mit Kinos und Souvenirshops. Und es gibt eine südliche Route über eine damals zumindest einspurige Straße, die immer nur so alle 400 Meter so, sogenannte Passing Places hatte, an denen Autos aneinander vorbeikommen konnten, wenn sie sich entgegenkamen. Und wenn man das da hört und auch das Hörspiel und wenn man auch mal so dann so in den örtlichen Museen oder Touristenshops sieht, Nessie sieht auf jedem Foto anders aus. Also gerade weil du sagtest,
Sowas.
so als sie das gesehen hat, da ist doch klar, dass es das gibt. Also es gibt so viele Aufnahmen von Nessie, die sozusagen angelehnt sind an einen Dinosaurier oder an eine Seeschlange oder an einen Drachen und so weiter. Also das Hörspiel kommt sozusagen diesem Umstand, dass man so wenig faktisch von Nessie kennt, sehr nahe.
Ja, und der Schrei, Nessies Schrei ist doch auch der Schrei, der dann, ja, ich glaube, 2 Jahre später bei dem unheimlichen Drachen verwendet wird, nicht? Bei den drei Fragezeichen. Wobei der Drache bei den drei Fragezeichen eigentlich gar nicht schreien darf, sondern der hustet ja eigentlich im Roman oder
Schon wieder wird
Kinderbuch.
Kammerpass gehustet.
Genau so. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, hier in dem Hörspiel, und zwar, was ich nicht so ganz nachvollziehbar fand, Irene Fox und Tom Foley, die tauchen ja in diese Höhle hinein und sie hat, glaube ich, einen Tauchanzug an. Er schwimmt ja eigentlich wohl dann nur in Badehose. Bei dem Wetter scheint es ja auch nicht gerade warm zu sein. Also regnerisch, düster, wie auch immer. Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen.
Du meinst, es ist nicht ganz logisch, das Hörspiel?
Ja, also in dieser Endszene, ja. Ja, gut.
Aber das bringt uns zum nächsten Hörspiel.
Ja, dann, bevor wir zu Folge 16 kommen, müssen wir einmal kurz quasi das Ende der Vinyl-Ära der Gruselserie noch betrachten.
Absolut.
Mit der Folge 15, Nessie war schon einige Jahre vorher erschienen, endet quasi die Gruselserie und es endet auch bald dann die LP-Ära bei Europa. Im Jahr 1982 endete diese. Ich glaube, ich weiß nicht genau wann, Markus, aber irgendwo 1982 erschienen die letzten LPs, denke ich, mit Hörspielen drauf. Musik war dann kurze Zeit später Schluss. Aber es gab nach einem Jahr Pause dann in der Gruselserie einen Nachklapp in drei weiteren Folgen, die wir jetzt auch noch dazugehörig natürlich hier kurz besprechen möchten, wie wir es ja auch schon bereits bei den fünf Freunden gemacht haben und sicherlich auch bei weiteren Serien, die noch so einen kurzen Nachhall hatten dann.
Trixie Belden ist komplett auf LP erschienen. Möchte ich nur mal darauf hinweisen.
Ja, du, ja. Ich habe jetzt keine adäquate Beleidigung, die über den Äther gehen dürfte, aber sie liegt mir auf der Zunge. Ja, die erste, die damals erschien, dann im Nachgang 1982, war Das Ungeheuer aus der Tiefe. Hatte ich damals, ist ja immer ein wichtiger Punkt bei mir, da ich ja nicht alle beisammen hatte, aber die war zu Grundschulzeiten bereits bei mir
Du
verfügbar
hattest
und
nicht alle beisammen.
Ja, der war auch
ja.
gut.
Habe ich beim Aussprechen gemerkt und dachte, mache ich Pause, lasse ich Carsten das schneiden später? Nein, komm, was soll's.
Nee, das bleibt
Die
schön
Stellen
drin.
verlangen.
Wir
Ja,
kommen da
ist auch
drauf
okay.
zurück.
Also ich mochte die sehr gerne auf jeden Fall. Hat mir viel Spaß gemacht. Was mir jetzt beim Vorbereiten aufgefallen ist, ist, dass dann ja auch schon ein Wechsel bei den Sprechern stattgefunden hat. Da war dann schon eine andere Crew vor Ort, als wir aus der LP-Ära gewohnt waren. Aber ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe die irgendwie gerne gemocht. Auch wenn, ja klar, es ist natürlich logisch, einer nach dem anderen wird verschwinden aus der Geschichte und vom Ungeheuer geholt werden. Aber es ist, obwohl es ja eine ganze Menge Personen gibt, die alle nur Vornamen haben, Julia, Peer, Karl, Ella, Arno, Ulf, Karin, Inge, ist das trotzdem gut zu hören und der Geschichte gut zu folgen, finde ich. Und ihr?
Ich würde
Ja,
erst
ich hatte.
Carsten den Vortritt geben hier.
Oh,
Sehr
danke.
gerne, bitte.
Ja, ich hatte die Kassette damals schon, wie auch die anderen beiden Kassettenfolgen und fand das eine schöne Abwechslung in der Reihe. Also das geht ja jetzt so ein bisschen, ja, so Öko-Thriller und auch so ein bisschen mehr, wie soll man sagen, ein bisschen mehr Science-Fiction, sage ich mal auch, nicht? Weil dieses Monster, was da auftaucht, ist ja entstanden durch irgendwelche atomare Verstrahlung oder atomaren Müll, der ins Meer gekippt wurde. Und das ist dann schon mal eine Abwechslung gegenüber Dracula und Frankenstein. Anders war hier auch eben, du hast es ja erwähnt, Holger, diese Menge von Sprechern, die da auftaucht. Wir hatten ja zum Beispiel beim Werwolf, das war ja fast ein Vier-Personen-Stück. Und hier ist es ja eine ganze Truppe. Und das ist auch ein ganz anderer Handlungsort. Es folgt so einigen Vorlagen aus Gruselfilmen, nämlich dass irgendwelche Leute verschwinden. Man weiß erst nicht, was mit denen passiert ist, bis die Fälle so häufig werden, dass man dahinter kommt, was die Ursache ist. Ja, und ich fand ein bisschen ulkig, dass dieses wabbelige, komische Monster, dieser Mutant, dann auf einmal auch noch telepathische Kräfte hat. Aber ich finde das Hörspiel insgesamt sehr gelungen. Habe ich auch gerne gehört.
Und du, Markus?
Ich würde jetzt am liebsten zu Folge 17 kommen. Nein, also
Ach.
ich konnte mit dem Hörspiel nie etwas anfangen, muss ich ehrlich sagen. Also was ich gut finde, ist, man hat ja auch bei der Insel der Zombies bei der nächsten Folge so ein bisschen Lokalkolorit mit reingebracht. Also diese Musik, die dann einem eben auch immer wieder suggeriert, wir sind jetzt irgendwo im Mittelmeerraum. Ich fand aber, dass dieses Motiv jetzt so einer nach dem anderen wird jetzt von dem Monster geholt, fand ich so ein bisschen langweilig. Ich finde auch, das Hörspiel hat also für mich, ich kann es ja nur für mich sagen, keine richtigen Höhepunkte. Und was ich von Anfang an doof fand, das hatte für mich immer so den Eindruck erweckt, als wenn man jetzt selber nicht mehr wusste, was man machen soll. Nachdem die werfen ja dem Monster irgendwie so einen Eimer mit so Gift in den Mund.
Pflanzengift.
Pflanzengift. Und dann ist die Geschichte zu Ende. Und dann gehen sie am nächsten Morgen nochmal hin und ja, ist es denn jetzt wirklich tot? Ja, ich glaube, das ist wirklich tot. Oh, das sieht ja eklig aus, ob das wirklich tot ist und so. Und es ist tot, ja. Also, wo man eigentlich gedacht hätte, gut, also wenn er nochmal so und so, dann die nächsten, wäre alles in Ordnung
Wie
gewesen.
bitte?
Und wen ich da wirklich gut finde, das muss ich wohl sagen, wenn ich wirklich gut finde, ist Joachim Wolf. Der kriegt, finde ich, diesen osteuropäischen Wirt ganz gut hin da. Karl
Natürlich, einen
Rummenigge,
ganzen
weißt
Eimer
du,
voll.
ja. Und ja, also ansonsten war das Hörspiel für mich eigentlich immer eher so ein bisschen gehörte dazu, ja. Und ich möchte, das macht an dieser Stelle vielleicht jetzt im ersten Moment keinen Sinn, ich möchte nur darauf hinweisen, als erstes stirbt Rebecca Fölz.
Und das ist besonders tragisch für dich, oder?
Nee, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen und würde jetzt Holger bitten, eine elegante Überleitung zu Folge 17 zu machen.
Das ist aber mal. Ja, bei Folge 17 haben wir es nun wieder mit einer Verreisefolge zu tun. Nein, also die Insel der Zombies ist der absolute Antibeleg dazu, dass die grünen Folgen die schwächeren sind in der
Ja, das
Serie.
stimmt. Ja.
Denn sie gehört für mich gleich vorweg zu den drei besten der Serie. Wir werden sicherlich gleich noch unsere drei Lieblingsfolgen benennen wollen oder zusammensuchen. Aber die habe ich damals gehört und fand sie damals wie heute super. Also ich schreibe relativ oft, wenn ich einen Kommentar schreibe auf unserer Seite claudius-brack.de, hier stimmt dann einfach alles und hier stimmt aber auch alles, finde ich. Die ist wirklich unheimlich. Die ist toll besetzt. Ja, klar, heute weiß ich auch, das war natürlich die Perry Roden Crew, die da noch vor Ort war oder auch vor Ort war mit Uwe Friedrichsen und Judy Winter etc. Aber sie ist einfach wirklich gut erzählt. Tolle Geschichte, relativ hart, finde ich. Also diesen Todesschrei von, oder Todesschrei, was ist das? Als Erik von Joachim Wolff als Sprecher, wie der stirbt oder so schlimm schreit, das fand ich sehr unangenehm damals und sehr unheimlich. Ja, super. Ich mag die sehr. Und ihr?
Ja, da könnte ich jetzt mal vorpreschen. Ich finde auch, also für mich wäre es eine so der Top 3, obwohl es eine grüne Folge ist. Auch hier fand ich sehr schön am Anfang diesen Lokalkolorit mit dem Guantanamera. Finde ich sehr schön. Ich finde, die ganze Folge ist wahnsinnig gut untermalt mit Geräuschen. Also ich hatte mir hier notiert, man schwitzt richtig mit, wenn man das hört, weil ich mir so schwüle Karibik vorstellen kann. Dann so mit dieser einleitenden Musik. Das war ja damals Anfang der 80er, war das ja diese große Welle, wo so Zombie-Filme in die Kinos kamen, nachher so auf VHS erschienen und so. Also da hat man so ein bisschen sicherlich den Strom der Zeit bedient, hat aber, wie ich finde, das Ganze ohne großen Splatter umgesetzt, obwohl diese Szene, als sie nachher bei dem Morton Collins da sind, von dem man ja immer glaubt, dass der hinter allem steckt, da wird ja immer so beschrieben, da sagt ja Judy Winter immer, oh, da liegt ein Kopf der Ziege und da hängt ein Kaninchen und das ist schon relativ heftig irgendwie. Aber es ist ganz gut, dass nachher dieser Twist kommt, dass eben der Morton Collins zwar in der Sache mit drin hängt, bei dem findet das ja auch alles statt, dieses Zombie-Fest da, aber dass letzten Endes die Batu hinter allem steckt, finde ich gut eingebaut und ist für mich auch eine rund erzählte Geschichte, wo man nicht zwischendurch denken muss, ja, aber das ist ja nun Quatsch. Nicht? Also mir gefällt die sehr, sehr gut und ich finde auch, dass Judy Winter und Uwe Friedrichsen super miteinander harmonieren. Ich mag Judy Winter sowieso wahnsinnig gern als Schauspielerin oder als Sprecherin. Aber ich finde, das liefert sie dort gut ab. Und wenn man sich in der Zeit so an die Perry Rhodan Hörspiele, wenn man sich die mal anhört, merkt man ja, dass sie als Thora eine ganz andere Persönlichkeit ist, als hier so als zögerliche, am Anfang ja doch etwas ängstliche Frau. Finde ich super gespielt. Und bei dir, Carsten?
Schwierig. Also ich muss sagen, ich habe diese MC genauso direkt gehabt wie die beiden anderen und auch andere aus der Reihe, Hörspiele aus der Reihe, aber die habe ich äußerst selten gehört. Diese ganze Atmosphäre, auch rein geografisch, sage ich mal so Südsee, Karibik, verbinde ich nicht mit Grusel. Auch wenn die Zombie-Idee Voodoo daherkommt. Aber das fand ich jetzt, also ich habe es äußerst selten gehört damals schon und würde jetzt auch die Handlung kaum nacherzählen können. Ich weiß nur, dass diese Clarissa Dayton, Judy Winter auf die Insel kommt und diese Plantage übernehmen will und dann auf la lauter Ungereimtheiten stößt oder auch Widerstand. Ja, und dass sich dann so nach und nach rausstellt, dass da irgendwie so ein Voodoo-Bann drauf liegt auf gewissen Leuten oder Dingen. Aber Ja, es hat mich nicht so abgeholt. Ich fand das schon immer so ein
Okay.
bisschen. Ich kenne auch nur
Witzig.
einen Zombie-Film, einen schwarz-weißen, so aus den 30ern. Der könnte fast die Vorlage gewesen sein dazu.
Ich folgte einem Zombie. Ist der nicht mit Bela Lugosi sogar?
Könnte sein.
Mhm.
Könnte sein, ja.
Das war, glaube ich,
Aber
der
wie gesagt,
allererste.
dieses Thema hat mich noch nie so gepackt, diese Zombie-Geschichte. Ob das jetzt Untote sind oder nur Verzauberte oder nur Leute in Trance, war mir nicht gruselig genug, sage ich mal.
Lustig, lustig. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die Nee, wäre
ich
so
auch nicht.
allgemeiner Kanon, dass die jeder mag. Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, dass ich damals das Cover, also fast als, ja, heute würde ich sagen, ich glaube, ich habe das als zu hart empfunden. Ich fand das wirklich ein bisschen ekelhaft. Also ich hatte wirklich Schiss davor, glaube ich, damals als kleiner Stöpsel. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, ich habe das gehört, da war ich 9, also älter sicherlich nicht. Das war harter Stoff. Ich finde, das ist auch ja, wie soll man sagen, das klingt jetzt so, es ist die härteste der Gruselserie, würde ich sagen. Ja, es geisterten ja auch immer so Gerüchte irgendwie durchs Netz, dass die so ein Indizierungsfall werden könnte oder wie auch immer. Ob da was dran ist, keine Ahnung, spielt auch keine Rolle. Aber ich finde das auch, das ist ein Hörspiel, was wirklich bedrohlicher ist als die anderen. Ja, und düsterer auch so. Es ist, da ist, ja, das spielt gut so. Wie du schon sagtest, Markus, da sind die Geräusche, die unterlegt sind und so weiter. Da ist man, ja, wie sagtest du eben gerade, man schwitzt quasi mit. Das hat da alles gut gepasst und ist ein tolles, spätes Highlight in der Serie, ganz klar. Ich glaube, das, was Carsten soeben erwähnte, das ging mir so mit der letzten Folge der Gruselserie der 18. Wollen wir zu Toller der jetzt Übergang. kommen? Ja, toller Übergang. Aber es stimmt tatsächlich. Und dann würde ich sagen, wenn ihr soweit durch seid mit der 17, könnten wir zu der 18 kommen. Ja, dann kommen wir zu genau besagter Folge 18, das Weltraummonster. Ich fange ja einfach mal ganz dreist an und ja, kann nur sagen, dass ich das stark mittelmäßig fand. Immer ganz wichtig dabei ja, hatte ich nicht als Kind. Und als ich es dann kennenlernte, kannte ich bereits den Film Alien und fand es relativ absurd, wie offensichtlich hier eine jugendlichere Version einer sehr, sehr ähnlich oder stark angelehnten Geschichte erzählt wird. Also wurde nie so ganz meins. Ich bin gespannt, ob das jemand von euch anders sieht, denn das Science-Fiction-Genre, und das ist ja hier ganz offensichtlich betreten, ist ja ein bisschen was anderes als das, was wir bisher gehört hatten. Carsten.
Ja, ja.
Ach so, Carsten,
Ja,
ja, bitte.
oder? Ja. Ja, also ich fand die Folge von Anfang an sehr unterhaltsam. Auch wenn wir hier, wie gesagt, dieses Gruselgenre schon völlig verlassen haben und im Science-Fiction gelandet sind. Und du hast es ja erwähnt, Holger. Die Vorlage ist natürlich der Film, der Kinofilm Alien von 1979, also gar nicht weit vor Aufnahme des Hörspiels entstanden. Ja, also ich finde einfach die Grundatmosphäre gut. Wir sind hier in einem ganz anderen Zusammenhang, also in einem Raumschiff in der Zukunft. Und dementsprechend ist die Geräuschkulisse auch toll angelegt. Also man hört durchgehend dieses Brummen des Raumschiffmotors oder der Antriebswerke, wie auch immer, die Türen, diese elektrischen Intercom und was auch immer, diese ganze Geräuschkulisse, das fand ich immer sehr gut gemacht. Übrigens bin ich auch ein Science-Fiction-Fan, sage ich mal, dieser 70er Jahre Science-Fiction-Filme. Weniger so Star Wars, gut gegen böse, sondern eher, ja, sage ich mal, wirklich, wo Science-Fiction im Wortsinne noch so umgesetzt wird, nicht? So diese alten Filme, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie könnte die Zukunft aussehen? Und dass auch so ein bisschen verloren alles ist hier, nicht? Also diese Einsamkeit in dem Raumschiff, eine überschaubare Besatzung. Ja, und dann kommen eben diese Geräusche. Und das fand ich auch schon ganz lustig. Man hat ähnlich wie bei der Werwolf-Folge hier schon in unter anderthalb Minuten den ersten Mord, ne? Also hier ist es ja so eine Art Gremlin, was diese Helen Traker, glaube
Schöne
ich,
Umschreibung.
ja, so hörte sich an, ne? Ja, niederstreckt und dieses Tier, was auch immer, wächst ja langsam, wird immer gefährlicher. Natürlich ist die Handlung sehr ähnlich dem Film, nur handelt es sich ja hier um ein Tier, ein Wesen, was man was die Mannschaft nicht zu sehen bekommt und was sich der Hörer dann auch eben nur anhand von ein paar Geräuschen vorstellen muss. Ja, was ich immer so ein bisschen verwirrend fand, war, dass auf dem Cover ja offenbar dieser Sulky, der Roboter, der Verteidigungsroboter abgebildet ist und eben nicht das Monster. Vielleicht war auch der Hintergrund, dass man das Monster eben nicht abbilden wollte, um der Fantasie freien Lauf zu lassen, wie auch immer. Ja, also mir hat das Hörspiel immer gut gefallen. Die Sprecher sind alle gut. Dieser Schlusslacher, den fand ich ein bisschen albern, aber insgesamt sehr gut.
Das ist wirklich lustig, dass jemand das, also dass dir das Hörspiel gefällt, obwohl du den Film kennst, finde ich ganz lustig. Ich kenne eine Person, hallo Anja, die kannte den Film Alien nicht und fand dieses Hörspiel ganz toll. Und ich habe ihr immer vorgeworfen, ja, kein Wunder. Guck dir einmal quasi die Mutter dieses Hörspiels an. Aber gut,
Man
Grüße
muss,
an dieser Stelle.
vielleicht muss ich noch ergänzen, der Film ist wie gesagt von 1979 und als das Hörspiel rauskam, 1982, glaube ich, kannte ich den Film noch nicht.
Ah, okay.
Da war ich ja 11, 12 und den Film kannte ich noch nicht. Der lief da anders als heute noch nicht jedes halbe Jahr im Fernsehen irgendwo auf irgendeinem Sender und im Kino hatte ich ihn nicht gesehen. Also war mir das, die Handlung da auch fremd. Und ich hielt das sozusagen für die Originalhandlung. Ja, das ist natürlich noch ein Unterschied.
Ja. Aber ich fand, also das war dann für mich jetzt so im Nachhinein betrachtet, dann war es auch, ich hätte mir gerne mehr Folgen gewünscht, der Gruselserie als solches, denn schwächere Folgen gab es immer mal wieder zwischendurch. Aber dann ja auch, wie wir gerade hatten, auch später Highlights noch mit der Insel der Zombies. Aber ich fand es am Ende, also wenn ich eine Schulnote geben müsste, hätte ich jetzt gesagt, es war gerade noch eine 3 für mich so. Man konnte das hören, aber es gab halt deutlich stärkere Vorlagen oder Stoffe, die umgesetzt worden waren, fand ich.
Ich bin kein Science-Fiction-Freund, deswegen war das für mich ein Hörspiel, was jetzt nie so in die oberen Ränge hätte aufsteigen können. Ich kannte Alien auch nicht, aber ich hatte von Freunden schon gehört, oh, das ist ja Alien. Also sozusagen ein Abklatsch. Ich sage mal, mit Abklatschen kann ich auch leben. Das wäre für mich nicht das Ding. Ich finde einfach nur, dass diese Unheimlichkeit dieses Sujets, dieses große Raumschiff, dieses Wesen, was sich da versteckt, dann so diese Technik, diese leeren Gänge oder die Maschinenräume dazu, dieses Wesen, was dann ja so da so im krassen Gegensatz zu steht und so ein unbesiegbares, natürliches Wesen in diesem künstlichen Raumschiff ist, fand ich als Hörspiel schwer umzusetzen. Also das, was man ja im Film sieht, dass dieses Wesen immer größer wird, lässt sich hier ja immer nur so wiedergeben, indem die Schritte so ein bisschen unheimlicher werden. Und da wird mir zu viel beschrieben. Und also ich muss auch sagen, dass ich diese Szenerie mit diesem, was ist das da, Intercom, wo dann immer so, ich schalte jetzt auf hier 24, bieb, 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 bieb. Das war mir nachher alles ein bisschen viel. Was ich sogar, also und was ich wirklich blöd fand, war, dass der Erzähler an einer Stelle sagt, Grow, wie sich das Monster selber nannte.
Ja, das ist schlecht.
Das ist schon ein bisschen heftig.
Wobei das Monster ja gar nicht sprechen kann.
Ja, und bestimmt kein Englisch spricht. Also,
Ja,
aber gut, okay.
das.
Aber deswegen habe ich damit immer so ein bisschen meine Probleme gehabt. Und jetzt kommt auch dieser Lückenschluss. Wer stirbt hier zuerst? Rebecca Fels.
Rebecca Fels, ja.
Was ich aber immer sehr beeindruckend fand, war diese Szene, als sie auf die Idee kommen, dass sie jetzt so alle Schleusentore aufmachen und jetzt praktisch sozusagen so ein Vakuum da drin erzeugen, das so kalt ist, dass das Wesen erfrieren muss. Und untermalt von dieser Musik, sagt Günther Ungeheuer so, und die Weltraumkälte kroch an Bord. Das fand ich als Kind richtig beeindruckend. Das fand ich wirklich gut. Das konnte ich mir so vorstellen, dass da so ein riesiges Metallschiff da irgendwie durch die Gegend fliegt, alle Schotten auf, dieses ganze Vakuum flutet da ins Schiff. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Aber ansonsten, wie gesagt, hatte so Science Fiction bei mir wenig Chance. Und was ich so ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass Wolfgang Völz, der spricht ja, ich glaube, den Pablo Duval, ich musste jetzt nachgucken, der hat ja irgendwie nur ein oder zwei Sätze. Der ist als Figur da, aber sagt einmal irgendwie so: Ja, aber da habt ihr ja viel mehr Kampfkraft als wir, oder wir haben viel mehr Kampfkraft als ihr, oder irgendwie sowas. Und auch Horst Stark sagt, glaube ich, nur einmal in einer Szene war es irgendwie. Aber gut, okay, das macht ja jetzt für das Hörspiel jetzt nicht so viel aus. Ich fand's okay. Ich wäre aber Holger, dass ich sagen würde, so eine 3- würde ich dann noch durchgehen lassen, ja.
Du willst doch was sagen,
Ja,
sorry,
ich wollte noch
Sean.
einen
Kann ich
Satz
da
sagen, und
irgendwie.
zwar, was ich einfach verwunderlich finde, ist, dass man so eine Serie mit einer Folge 18 ausklingen lässt und nicht sagt, so, wir machen jetzt 20 Folgen fertig, sondern, oder ob die das wirklich so anhand der Verkaufszahlen abgeschätzt haben, ob sie noch was dranhängen. Ich finde das immer komisch, wenn so eine Serie
Ja,
so merkwürdig endet, also ja.
also da gibt es so zwei denkbare Begründungen, die ich jetzt beide nicht vertreten kann. Aber das eine wäre, dass wohl tatsächlich im Raum war, dass die Insel der Zombies indiziert werden sollte, dass man da eher vorsichtig war. Und die andere ist, dass man ja 1983 diesen Riesenangriff mit den Erwachsenen-Hörspielen startete. Also Perry Rhodan,
Sherlock
Edgar
Holmes, Edgar
Wallace,
Wallace, Dallas.
genau. Da hat man da hat man den Schwerpunkt verlagert, und dann gab es ja auch plötzlich Larry Brand und Macabros. Das musste jetzt nicht so unmittelbar dran anschließen, aber ich glaube, dass man da wirklich einen anderen Weg eingeschlagen hat, denn das war ja auch bei Commander Perkins so, dass ja tatsächlich in diesen Europa-Taschenkalendern, da waren ja die Folgen 10 und 11, die waren ja noch angekündigt, die sind ja auch nie erschienen. Da war ja auch mit Folge 9 Schluss. Und bei Flash Gordon endete die Reihe zwar mit einer runden Zahl, nämlich mit Folge 10, aber mitten in der Handlung. Ich glaube, ihr seid ja bei Flash Gordon nicht so drin, aber da fängt mit der Folge 9 im Grunde ein neuer Handlungsstrang an, nämlich Flash Gordon und Dale Arden und Dr. Zarkov kommen zurück auf die Erde. Und da beginnt so ideenmäßig so die Invasion der Erde. Und dann hört das zwar mit dieser runden Folgenziffer 10 auf, aber mitten in der Handlung. Und das spricht für mich so ein bisschen dafür, dass man sich so 1982 wirklich Gedanken gemacht hat, lassen wir unsere alten Serien weiterlaufen oder kommt hier jetzt ein Schnitt? Und ich glaube, deswegen endet auch diese Folge so mit dieser, die Serie auch mit dieser Folge 18, wäre meine Theorie, glaube ich.
Tja, später hat man ja gemerkt, dass das doch irgendwie so eine Art Kultstatus erreicht hat und hat ja bei Europa dann das Ganze irgendwie wieder auflegen wollen mit einer Anschlussserie, ne?
Ja, und die ja, wenn man jetzt die Etappen sieht, die Staffeln, einmal 10 Folgen ja richtig vorgelegt, dann nochmal 5 und nochmal 3. Also das hat schon so ein bisschen so absteigenden Charakter irgendwie so, ne?
Ja.
Die Zahl, die du zuletzt genannt hast, war 3. Die würde ich jetzt aufgreifen. Spitzenübergang übrigens.
Super, also heute ist
Was
das
sind
wirklich
denn.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Gut, ne? Gut. Was sind denn nach eurer Meinung die 3 besten Folgen? Wenn man jetzt sagen müsste, welche 3 wären denn so die Essenz der Serie? Welche muss man gehört haben? Markus, fang mal an.
Oh Mann, das ist jetzt unfair. Also, wenn ich so rekapituliere, würde ich sagen, die Insel der Zombies ist auf alle Fälle dabei. Ich mag die Nacht der Todesratte sehr gern, weil ich die Stimmung sehr schätze auf der zweiten Seite. Und ich glaube, so als Reminiszenz an wirklich so eine Vorgrusel-Serienzeit, Dracula trifft Frankenstein, beziehungsweise wie es ja in der Serie hieß, dann Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten.
Ah,
Ich glaube,
okay.
das wären so meine, obwohl ich schon sagen muss, bei diesen völlig unterschiedlichen Sujets finde ich es schwer, da jetzt so 3 rauszupicken. Ich mag zum Beispiel auch von der ganzen Atmosphäre hier Draculas Insel, Kerker des Grauens, die natürlich völlig, völlig absurd ist, aber ich höre sie gern. Aber ich glaube, das wären meine Favoriten, die 2, die 12 und die 17.
Und bei dir, Carsten?
Da ist es so, dass ich, weil ich die Hörspiele als Einzelhörspiele schon kannte und die besonders gruselig fand, weil ich die schon in sehr frühem Alter gehört habe, nach wie vor Frankensteins Sohn im Monsterlabor und das Schloss des Grauens oder besser das Gespenst vom Schlosshotel immer noch am gruseligsten finde und damit am besten. Und bei der Nummer 3 bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da wähle die Begegnung mit der Mördermumie, vor allen Dingen aufgrund der Stimmung, der Atmosphäre oder eben die tödliche Begegnung mit dem Werwolf. Da bin ich mir nicht so ganz eins. Also im Grunde habe ich vier gewählt.
Genau, Markus, du hattest vorhin schon gesagt, die Begegnung mit dem Werwolf wäre eigentlich bei dir in den Top 3 dabei, aber jetzt sind sie es
Ja,
nicht,
das
das macht ja
fiel mir
nichts.
auch gerade ein. Jetzt ist es ein bisschen spät. Also ich würde
Ja.
dann, glaube ich, also es ist auch, ich mag auch das Gespenst vom Schlosshotel. Ich mag es aber nicht in der Neuabmischung innerhalb der
Ja,
Gruselserie.
stimmt.
Ist schwer.
Genau da
Und bei
würde ich nämlich
dir?
auch anknüpfen. Ja, genau. Ich
Ja.
denke genau wie ihr und habe so für mich gedacht, als ich dachte, was sind denn die drei besten Folgen? Ich würde mit Absicht die 2 und die 4 außen vor lassen. Ich finde Dracula und Frankenstein trifft Frankenstein, wie auch immer. Oder das Gespenst im Schlosshotel alias das Schloss des Grauens. Die gehören für mich nicht so zur Serie dazu. Ansonsten wären sie bei den Besten dabei. Das Gespenst im Schlosshotel ist auch in den Top 3 aller Europa-Hörspiele der Vinyl-Ära für mich dabei. Deswegen lasse ich die mal außen vor. Und das blieb bei mir aber auch auf jeden Fall die Insel der Zombies übrig. Es wäre die Gräfin Dracula wäre mit bei mir dabei, die ich wirklich gerne mag. Und lustigerweise, obwohl mir die Besetzung nicht besonders gut gefällt, finde ich aber der Pakt mit dem Teufel ganz toll. Und das eigentlich maßgeblich durch die Atmosphäre auf dem Schloss, auch wenn ich die vor Ort spielenden Schauspieler nicht so ideal besetzt finde, aber trotzdem ist es Insel der Zombies, Gräfin Dracula und irgendwie auch der Pakt mit dem Teufel bei mir.
Man hat das Gespenst vom Schlosshotel von 1976 und man hat so die Insel der Zombies von 1982. Natürlich irgendwo, die Frage ist ja gerechtfertigt, was mag man aus dieser Serie am liebsten, aber das kann man im Grunde als Produktion ganz schwer gegenüberstellen, so, nicht?
Sie haben eigentlich als einzige Klammer nur vielleicht einen Hauch von Grundthematik, Grusel und die neonfarbenen Cover. Das war es dann aber auch eigentlich phasenweise.
Aber es sind, wie man merkt, also es sind ja schon viele Highlights dabei. Also ich finde, so
Ja.
Komplettausfälle gibt es wenig. So, das ist
Ja.
die deutliche Minderheit, wo ich sagen würde, ja gut, die hättest du wirklich nicht gebraucht. Also insofern auf alle Fälle eine starke Serie und dass die hat ja auch Eindruck hinterlassen bei den Hörern. So, das merkt, also bei den jugendlichen Hörern, das merkt man ja auch.
Und
Ja,
absolut.
für mich ist es so, dass es, glaube ich, auch die letzte Serie war, die ich gekauft oder geschenkt bekommen habe.
Ja. Die drei Fragezeichen liefen noch weiter, aber die letzte, die ich angefangen habe und dann zu Ende gehört habe zu der Zeit, und danach habe ich dann noch drei Fragezeichen ein paar Jahre weiterverfolgt, aber höchstens, glaube ich, bis 84 oder so. Und damit war eigentlich meine Hörspielzeit damals vorbei. Dann kam, glaube ich, die Pubertät.
Dann merkt man den Altersunterschied. Da ging es bei
Ja.
mir erst richtig los. Dann würde ich sagen, kommen wir so also langsam zum Abschluss unserer dreiteiligen Werkschau über die Gruselserie und geben einen kurzen Ausblick auf das, was da wohl beim nächsten Mal kommen mag. Markus, was haben wir vor?
Wir haben vor, eine Nerdfolge. Eine Folge, die sich nicht an einer bestimmten Serie orientiert, sondern allgemein das Thema Hörspiel-Schallplatten-Ära mit dem Europa-Label aufgreift. Und wir werden da auf ein paar Details eingehen, die eben nicht so sehr an eine bestimmte Serie gebunden sind, sondern auch für die Sammler, die es ja auch gibt, die sagen, kaufe ich mir eh, ist ein Europa-Label drauf. Und hoffen, dass wir da so ein paar interessante Details ausgraben und auch damit eine unterhaltsame Folge hinbringen.
Ja, dann sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Macht's gut.
Bis dann.
Bis
Bis
dann.
dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.